Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und heute zunächst mit Büchern zum wohl meistdiskutierten gesellschaftlichen Thema dieser Tage. Wie umgehen mit sexualisierter Gewalt im Netz? Der Fall der Schauspielerin Colleen Fernandes, die damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat diese sogar auf die Straße gebracht mit Demonstrationen und Solidarbekundungen. Wir wollen uns dem Phänomen nähern, indem wir in Bücher schauen, die es jetzt in diesem Umfeld widerlichen Missbrauchs schon gibt. Hier in der Lesart. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Im Studio sind jetzt Catherine Newmark und Christian Rapphans aus unserer Redaktion. Hallo ihr beiden, morgen.
Hallo. Guten Morgen.
Auch wir sind angefasst von diesem Thema, das derzeit nicht nur Social Media, sondern die ganze Öffentlichkeit bis hin zur Politik beschäftigt. Krimineller, digitaler Missbrauch, gefälschte pornografische Bilder und Videos von Frauen. Die Schauspielerin Colleen Fernandes ist ein Opfer, beschuldigt ihren Ex-Mann, hat ihn angezeigt. Wir wollen nicht diesen juristischen Einzelfall besprechen, wo auch immer noch korrekt die Unschuldsvermutung gelten muss. Ihr, Catherine und Christian, habt auf den Buchmarkt geschaut. Wie präsent ist da inzwischen dieses Thema sexualisierte Gewalt im Netz?
Also mir kommt es vor, dass, also als wir kurz drüber nachgedacht haben, sind uns relativ viele Bücher leider eingefallen, die sich mit diesem offensichtlich doch sehr akuten Thema befassen.
Ja, fangen wir gleich mit dem ersten an.
Ja, ich habe Veronika Kracher, Bitch Hunt, warum wir es lieben, Frauen zu hassen, im Verbrecherverlag erschienen, jetzt im Februar dieses Jahres, also ganz taufrisch. Veronika Kracher ist eine junge Feministin und Publizistin, die selber diese Generation Internet ist, viel im Internet unterwegs ist, also die auch nicht die Option hat zu sagen, naja, im Internet ist einfach alles doof, das kann ja unsere Generation manchmal noch denken. Und sie befasst sich dezidiert mit dem Frauenhass im Netz, was der für eine Funktion hat, wie diese Hasskampagnen funktionieren, wie Schmähkampagnen funktionieren. Deepfakes, Pornografie, das kommt so auch am Rande vor, ist nicht der Hauptfokus. Worum es ihr geht, ist, wie in dieser digitalen Massenpsychologie sozusagen dieser negative Herdentrieb sich auslebt. Und das sind natürlich so, ist eine Kombination von mehreren Dingen, die da passieren. Also einerseits gibt es all diese Privilegierung von negativen und hasserfüllten Emotionen im Internet. Das ist so ein Überschwang von Stammtischunterhaltung. Und gleichzeitig gibt es eben diese misogynen Muster, die sie auch sehr stark und gut analysiert, auf die man sich halt immer beziehen kann. Das ist der Punkt, ne?
Ja, ganz genau. Dazu passt dann auch sehr gut von Ingrid Brodnik das aktuelle Buch über dieses Feindbild Frau im Internet. Bei ihr ist es auch wieder ähnlich, wie du gerade schon gesagt hast. Es geht dann gar nicht so dezidiert um diese Deepfake-Thematik, die wir heute haben. Aber ich glaube, vieles lässt sich übertragen. Und bei Ingrid Brodnik, die ja schon seit über 10 Jahren Bücher zu solchen Phänomenen im Internet schreibt, da ist immer das Schöne, dass die sehr pragmatische, fast wie so Handbücher schreibt. Also sie erklärt einfach sehr genau, wo ist denn so die Grenze zwischen Meinungsfreiheit, Abwertung, wann ist eine Schmähung, wann ist eine Volksverhetzung, warum ist das wichtig? Es ist ein Offizialdelikt, das heißt, jeder kann Anzeige erstatten, das heißt auch, ich muss, wenn ich betroffen bin, nicht selber einen Anwalt losschicken, sondern die Staatsanwaltschaft macht das. Sie hat richtig Leitfäden da drin, also wie muss ich zum Beispiel online Screenshots machen, damit die vor Gericht überhaupt taugen? Wie funktioniert das? Wann ist eine Drohung wirklich eine Drohung? Also gerade Frauen erleben ja häufig so vage Drohungen. Na, du musst dich nicht wundern, wenn du auf dem Heimweg vergewaltigt wirst. Ist das eine Drohung? Juristen würden unter Umständen sagen, es ist nur eine Beleidigung, nur in Anführungsstrichen, weil die kann man zwar auch dagegen klagen, aber dann muss man selber klagen und das macht nicht mehr die Staatsanwaltschaft. Also sehr viel so handwerkliches Material, was Ingrid Brodnik einem da an die Hand gibt. Es ist aber gleichzeitig schon auch ein analytisches Buch über ja gesellschaftliche Mechanismen und auch technische. Das heißt, sie beschäftigt sich schon sehr lange mit den Auswirkungen von den technischen Designs. Wie ist Internet, Social Media und wie sind diese Plattformen gebaut? Warum belohnen eigentlich Plattformen Gehässigkeit? Wie funktioniert das, dass die Algorithmen eben Postings noch nach oben pushen, die mit vielen Likes und Shares begleitet werden? Und das sind dann eben häufig die besonders abwertend sind. Also sie zitiert da auch Studien, dass zumindest für prominente Accounts gilt, je gemeiner die formulieren, desto mehr Verbreitung bringen die. Und das eben in Kombination mit dieser Logik dieser Plattformen, das führt halt dazu, dass die Opfer von so digitaler Gewalt, die kriegen nicht nur im ersten Schritt diese aggressiven Postings ab, sondern genau diese Postings werden dann auch noch mehr angezeigt als freundliche. Und das wirklich perfide ist, dass in dem Moment, in dem dann noch Menschen drunter schreiben, das ist nicht in Ordnung, lass das, sich also solidarisieren, das zählt so ein Algorithmus dann als Interaktion und pusht es nochmal nach oben. Das ist so, das ist wirklich ein Riesenproblem, was da technisch begründet ist auch.
Ich nenne nochmal die zwei Titel. Ingrid Brodnik ist das Bild, Feindbild Frau, der Titel, wie Politikerinnen im Netz bedroht, beleidigt und geschmäht werden und was wir alle dagegen tun können. Und den Band von Veronika Kracher, den du uns vorgestellt hast, Catherine, heißt Bitch Hunt, warum wir es lieben, Frauen zu hassen.
Ja, ich kann jetzt vielleicht da gleich noch anschließen an was Christian gerade ausgeführt hat. Also das Buch von Antje Schrupp namens Postpatriarchales Chaos und wie wir mit Feminismus die Freiheit erobern, schließt sehr gut an diese Punkte an der sozusagen der großen Plattformlogiken. Also das ist nicht ein Buch, was vorrangig über digitale Gewalt geht, aber es hat eben ein Kapitel drin oder auch eine Grundsatzthese, dass es auch diese Plattformökonomie, dass die so etwas vollkommen Amoralisches hat, dass wir es hier mit einem wild gelaufenen Postpatriarchat zu tun haben, nämlich mit lauter jungen oder nicht so jungen Männern, die sich aber nicht mehr als verantwortungsvolle Patriarchen verstehen, sondern so im Wildwest einfach auf Reichweite, Aufmerksamkeit und Geld gehen und da darf dann alles unter die Räder gehen.
Ja, das ist so. Ja, sie hat ein ganzes Kapitel über diese Tech-Bros geschrieben und mir ist ja im Gedächtnis geblieben ihre Formulierung von der brüderlichen Verantwortungslosigkeit. Mhm. Das ist so ein Netzwerk, also das sind dann halt so Leute wie Elon Musk, Mark Zuckerberg und so Broligarchen, die so ein totalitäres Freiheitsversprechen aber bitte nur für sich selber in Anspruch nehmen und so ein Schmiermittel in diesem Netzwerk ist eben die Abwertung von Frauen und von queeren Menschen. Und was es jetzt mit dieser digitalen Gewalt verbindet, das sind exakt die Menschen, die die Technologie, die Plattformen und die Tools bereitstellen, damit das alles funktioniert und die sich selber überhaupt nicht um die gesellschaftlichen Konsequenzen scheren, die daraus entstehen.
Und daraus wird dann eben nochmal so ersichtlich, warum diese grundsätzliche diese moralfreie Zone dieser digitalen Plattform, wir reden jetzt immer über juristisches Vorgehen gegen Missbrauch, aber der Missbrauch ist vielleicht in diesen Plattformen schon drin, darüber reden wir natürlich auch, aber darüber sollten wir viel mehr reden, dass die einfach schon mal amoralisch im Kern sind und auch destruktiv.
Und quasi aus Prinzip. Also wenn wir an Elon Musk denken mit seiner künstlichen Intelligenz Grok, die ist ja berühmt und berüchtigt dafür, dass sie nicht nur verbal antisemitische, homophobe und frauenfeindliche Ausfälle hat, sondern dass man damit eben als Bilderstellungstool Bilder simulieren kann von real existierenden Frauen, die plötzlich nackt sind, selbst von Kindern.
Und Grok wird erstaunlich oft oder fast zumeist für Deepfake-Pornos verwandt. Also man muss es schon sagen, diese ganzen neuen Technologien, die werden nicht nur so vereinzelt missbraucht, sondern die werden fast am meisten für diesen Missbrauch eingesetzt.
Es ist weniger Kollateralschaden als fast der Hauptzweck, ja.
Postpatriarchales Chaos und wie wir mit Feminismus die Freiheit erobern. Das ist das Buch von Antje Schrupp.
Wir haben dann auch noch so ein bisschen geguckt, was sind denn vielleicht auch ältere Bücher, die insgesamt so Mechanismen beleuchten. Und da habe ich sofort dann auch an Christina Klemm denken müssen. Das ist eine Rechtsanwältin für Familienrecht, Strafrecht, praktiziert seit mehr als 3 Jahrzehnten mittlerweile. Ich glaube vor allem in Berlin-Moabit da an der Strafkammer. Und die vertritt Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind, Vergewaltigungen. Sie ist auch schon als Sachverständige im Bundestag aufgetreten, wie man Femizide verhindern kann. Und alle ihre Bücher, jetzt das jüngste ist jetzt von 2023, glaube ich, sind wirklich hart zu lesen, weil sie aus ihrer Berufspraxis erzählt. Aber damit da jetzt kein falscher Eindruck entsteht, das ist nie so eine Gafferlust, die da bedient wird, sondern es geht hier immer um Strukturen, die dahinter stehen. Das heißt, einerseits erklärt sie schon Warnsignale in solchen Beziehungen, also sich wiederholende Muster, bevor Männer gewalttätig werden, wie häufig das tatsächlich mit so einem Lovebombing beginnt, so völlig übertriebene Zuneigung, was dann in so Eifersucht kippt, dann in so Kontrollversuche, das Unterbinden von Freundschaften, Zwang zu Hause einsperren, eben bis hin zu Gewalt, bis hin zum Mord, aber dann eben immer auch die gesellschaftlichen Strukturen. Und sie fragt, warum schauen wir da so häufig weg? Also auch wenn wir das irgendwo beobachten, dass so eine merkwürdige Dynamik zwischen einem Paar stattfindet, dass der Mann irgendwie so abwertende Bemerkungen macht, warum halten wir das häufig für eine Privatsache? Uns muss doch klar sein, wenn der in der Öffentlichkeit schon so redet, dass es mutmaßlich zu Hause noch ein größeres Problem ist. Oder auch Gerichte. Warum landen solche Fälle so häufig vor Familiengerichten? Weil Kinder in der Familie existieren, ja, aber es handelt sich ja um Morde. Warum gibt es keine Fortbildungspflicht für Richter? Klar, richterliche Unabhängigkeit, aber müssten die nicht doch gezwungen werden, sich auch da in diese Materie stärker einzuarbeiten? Und da hat sie eben solche, ja viele so Analysen und wie gesagt, es geht da auch da nicht um diese Deepfakes, aber ich glaube, die Mechanismen, die dahinter stehen, werden auch da sehr deutlich, weil wenn ich noch einen letzten Gedankenschlenker machen darf, bei diesen Deepfakes sagen jetzt ja viele, was soll denn das sein, eine virtuelle Vergewaltigung? Ist doch Blödsinn, irgendwie Gewalt, ne? Also Gewalt ist doch nur körperlich. Und ich finde, an ihren Büchern wird sehr klar, wie leicht da doch der Übergang ist. Also wenn eine Frau von ihrem Ehemann den Kiefer gebrochen bekommt und er dann danach ihr dreimal erzählt, du Arme, warum bist du denn gegen den Schrank gelaufen? Und eine solche Situation entsteht, dass die Frau am Schluss selber zweifelt, ob sie gestolpert ist. Da lässt sich eben diese emotionale Gewalt von der körperlichen nicht mehr trennen. Und da würde ich sagen, die Zeit zeigt eben, als sie angefangen hat zu arbeiten, da war Vergewaltigung in der Ehe noch nicht strafbar. Da hat man gesagt, so, der kann dich doch nicht vergewaltigt haben, die waren verheiratet. Heute sagen viele, was soll denn das sein, virtuelle Vergewaltigung? Ich will damit nicht sagen, dass die Begriffe gleich sind. Aber sie so sauber zu trennen, führt auch zu einer Abwertung von dem Leid, das da existiert.
Gegen Frauenhass, das ist das jüngste Buch von Christina Klemm.
Ja, und ganz zum Schluss kann ich noch Manon Garcia mit Männern leben, Überlegungen zum Pellicot-Prozess nennen. Das schließt auch sehr gut an diesen gleitenden Übergang von Normalität und Missbrauch, von Normalität und Gewalt. Da geht es natürlich um diesen wirklich horriblen Vergewaltigungsfall von Gisèle Pellicot, die von ihrem Mann sozusagen bewusstlos gemacht wurde und dann von ganz vielen Männern vergewaltigt wurde. Was mir da total zentral scheint, da geht es jetzt weniger um dieses in der Öffentlichkeit Frauen klein machen, was wir am Anfang hatten bei den Büchern über digitale Gewalt. Da geht es darum, dass sich Männer über digitale Netzwerke, über Chats im Fall von Pellicot, aber natürlich auch übers Internet, über Social Media, vergemeinschaften, um dann am Körper der Frau Missbrauch zu üben. Also der Körper der Frau ist dann quasi das Kommunikationsmittel. Das war im Fall Pellicot so ganz eindeutig. Es geht darum, dass der Herr Pellicot hat Kontakt aufgenommen zu anderen Männern und hat dann mit diesen Männern Beziehungen gehabt, die darin bestanden, dass sie alle gemeinsam seine Frau vergewaltigt haben. Und ich glaube, dieser Mechanismus ist gerade, was den privaten Missbrauch von in Beziehungen betrifft, irgendwie nochmal ganz zentral zu verstehen.
Das ist auch wieder diese brüderliche Verantwortungslosigkeit von Antje Schrupp.
Manon Garcia mit Männern leben, Überlegungen zum Pellicot-Prozess. Und an dieser Stelle sei noch nachgetragen, dass wir uns in dieser Woche noch über ein anderes Buch unterhalten haben, von der Journalistin und Psychologin Sarah Koldehoff geschrieben. Dickpics heißt ihr Essay über die Schwanzbilder, die von Männern verschickt werden. Ein obszönes Massenphänomen inzwischen. Und dieses Gespräch sollten Sie unbedingt nachhören auf deutschlandfunkkultur.de, wo Sie auch später die Bücher finden, alle Bücher finden, die uns Catherine Newmark und Christian Rapphansel vorgestellt haben. Danke euch.
Danke dir. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Jackie Thome und eins der Bücher meines Lebens ist Mädchen, Frau etc. von Bernardine Evaristo. Ich habe dieses Buch Anfang 2020 gelesen, nachdem es 2019 den Booker-Preis bekommen hat. Und war sofort fasziniert von der Kraft und Buntheit der Figuren. Es geht um 12 Frauen, 12 britische Frauen unterschiedlichen Alters. Die sind von 17 bis Mitte 90 Jahre alt. Sie sind meist Einwanderinnen, also meist nicht weiße Britinnen aus der Karibik, aus Afrika. Sie leben alle in London und ich hatte so viel Spaß mit dem Buch, weil es geschafft hat, Leichtigkeit, Schwere und Problematiken und auch ganz viel Liebe auf so eine einzigartige Art und Weise zu beschreiben und unterzubringen. Was mich auch fasziniert hat, ist der Stil der Autorin von Bernardine Evaristo, die eigentlich Lyrikerin ist und ohne Interpunktion arbeitet. Das hört sich allerdings jetzt komplizierter und anstrengender an, als es ist. Das Buch liest sich wahnsinnig leicht und wahnsinnig angenehm. Und es ist auch eins der Bücher meines Lebens geworden, weil es hat mir von Anfang an gefallen. Und 2 Jahre später oder 1,5 Jahre später hat mich der Hessische Rundfunk angerufen und gefragt, ob ich nicht ein Hörspiel daraus machen möchte. Und das habe ich dann gemacht und war mein erstes Hörspiel und es hat fast genauso viel Spaß gemacht oder es hat genauso viel Spaß gemacht, wie das Buch zu lesen.
Mädchen, Frau etc. Der Roman von Bernardine Evaristo. Ein Buch ihres Lebens von der Schriftstellerin Jackie Thome. Wenn Sie mehr von ihr hören wollen, schauen Sie mal auf unsere Website. Dort sind mehrere Gespräche mit Jackie Thome archiviert auf deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da kommen wir heute zu einem Buch mit einer doch außergewöhnlichen Heldin, nämlich einer katholischen Mystikerin aus dem 16. Jahrhundert, die aber auch zugleich ja eine der ersten Frauenrechtlerinnen und Schriftstellerin war, Teresa von Avila, Nonne und Verfasserin religiös-literarischer Texte. Und was nun die spanische Autorin Cristina Morales an dieser Frau so fasziniert hat, dass sie ihr einen Roman gewidmet hat, das weiß Dirk Furich, unser Kollege aus der Lesart-Redaktion. Hallo Dirk.
Hallo, guten Morgen.
Wer war denn diese Teresa von Avila?
Ja, sie war eine in der katholischen Kirche sehr verehrte Heilige und Mystikerin, lebte von 1515 bis 1582 und ist auch die Schutzpatronin von Spanien. Und die Schriftstellerin Cristina Morales interessiert sich deshalb für diese Karmeliterin, weil sie sich im 16. Jahrhundert eben schon als aufmüpfige Kritikerin der männlich geprägten kirchlichen Hierarchie durchzusetzen wusste. Vor allem war sie aber auch eben Autorin zahlreicher religiöser und autobiografischer Werke. Ihr Hauptwerk, eine Art Autobiografie, hieß Das Buch meines Lebens, im spanischen Original schlicht Vida, also Leben. Und 1970 wurde Teresa von Avila sogar vom Papst als erste Frau zur Kirchenlehrerin ernannt.
Die letzten Tage mit Teresa von Avila, so heißt der Roman nun von Cristina Morales auf Deutsch. Wie schildert sie denn diese fortschrittliche Nonne?
Die Erzählerin im Roman, die schlüpft in die Rolle der Teresa. Morales lässt die Nonne darüber resonieren, wie sie sich so ausdrückt, dass sie sich nicht angreifbar macht. Also um die Inquisition, die ja damals sehr dominant war in Spanien, nicht irgendwie auf ihre Fährte zu setzen. Weil ich nicht will, dass mir die Inquisition den Prozess macht, heißt es, nur weil ich eine Frau bin und über Gott schreibe und mehr noch, weil ich eine Frau bin und schreibe, weil ich eine Frau bin und lese, weil ich eine Frau bin und spreche. Also in diesen Sätzen, da steckt schon das drin, dass Frauen überhaupt nicht das Recht hatten, damals sich so zu äußern, schon gar über Gott zu äußern. Und das macht also diesen Charakter dieser Frau aus und auch die Bedeutung, zumindest aus Sicht der Cristina Morales, der Schriftstellerin.
Also tatsächlich eine frühe emanzipierte Frau, eine frühe Frauenrechtlerin.
Das kann man so sagen, ja. Das spürt man auch in den Berichten, die man da liest. Gerade wenn es um das Schicksal ihrer eigenen Mutter ging. Die musste ein Kind nach dem anderen gebären, also eine richtige Gebärmaschine, bis sie von den ständigen Schwangerschaften körperlich und seelisch völlig ausgelaugt war. Andererseits war es die Mutter, die die Tochter, die Teresa, dazu brachte, zu lesen und sich für Literatur zu begeistern, also auch eine prägende Gestalt in der intellektuellen Bildung dieser Frau Teresa. Und ja, es geht dann sehr viel auch um die totale Abhängigkeit der Frauen, gerade in adligen Kreisen zu jener Zeit. Das wird in dem Buch zum Teil sehr plastisch und grausam auch geschildert, sexuelle Demütigungen, Gewaltunterwerfung. Es geht um die heuchlerische Moral, Bigotterie in dieser Epoche, bei der ja der Eintritt ins Kloster für eine Frau oft der einzige Zuflucht war.
Ist das Buch von Cristina Morales nun ja eine Art Biografie in Romanform?
Nein, es ist eigentlich gar keine Biografie. Es ist erstmal in einem sehr historisierenden Duktus geschrieben. Also die Teresa von Avila spricht immer selbst und Morales versucht also diesen Sprachgestus da zu imitieren. Das ist jetzt nicht ganz so leicht zu fassen. Es hat sehr viele Abschweifungen, ist manchmal reichlich kryptisch. Das Ganze ist so eine Art, ja, das Ganze spielt sich im Kopf der Ich-Erzählerin ab. Wir müssen also da sehr, sehr diesen verschlungenen Windungen immer folgen. Und es ist eher so eine Art resonierender Bewusstseinsstrom.
Das heißt, man liest dieses Buch jetzt nicht einfach so weg. Vielleicht noch ein Wort zur Autorin Cristina Morales. Sie ist Jahrgang 85 in Andalusien geboren, lebt jetzt in Barcelona. Sie hat vor 4 Jahren den Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kultur in der Welt hier bei uns bekommen. Danach wurde sie auch wirklich bekannt in Deutschland. Das war der Roman damals Leichte Sprache. Was würdest du sagen, Dirk, wo steht denn jetzt nun dieses Teresa-Buch so in der Arbeit der Autorin? Wie ortest du das ein?
Der Titel dieses Vorgängerromans, mit dem sie berühmt wurde, Leichte Sprache, der widerspricht eigentlich dem, was wir jetzt so haben. Also das war auch in einem etwas anderen Duktus geschrieben. Damals ging es aber auch um ein bisschen so ähnliche Themen. Also es ging auf jeden Fall um Frauen. Es waren 4 Frauen, die in einem Behindertenwohnprojekt in Barcelona lebten. Und das Ganze war ein deftiger Rundumschlag gegen jede Form von staatlicher Regulierung, Fürsorge, Bevormundung. Behandlungen. Da ging es eben also auch um, in dem Fall auch um behinderte Menschen, Frauen, die sich selbst ermächtigen und selber über ihr Leben bestimmen wollen. Und darum geht es ja in diesem Avila-Text sehr ähnlich oder ganz genauso. Man muss dafür noch dazu sagen, es gibt ein etwas kurioses Nachwort, ein sehr langes, ausführliches Nachwort zu diesem Avila-Text, in dem sie sich wortreich, Christina Morales sich wortreich äußert über textliche Änderungsvorschläge ihres Verlags. Das bezeichnet sie auch tatsächlich als, ja, die Lektorin habe ihre Sprache vergewaltigt. Und die Marktmechanismen der Buchbranche hätten sich über sie als Autorin hinweggesetzt. Also da scheint es also auch mal einen sehr großen Konflikt mit dem Verlag in Spanien gegeben zu haben. Die Schriftstellerin ist ja auch eine sehr engagierte Frau. Sie arbeitet in einer feministischen Tanzgruppe, in einer Punkband und kultiviert insgesamt das Aufbegehren gegen alle einengenden Regeln von der Gesellschaft und vom Staat. Also es ist ein zutiefst anarchischer Charakter. Und damit kommt sie wieder zur Teresa von Avila. Mhm. Denn so stellt sie diese Nonne aus dem 16. Jahrhundert eben dar, als anarchischer Charakter, der für Selbstbestimmung der Frauen kämpft.
Letzte Tage mit Teresa von Avila, der Roman von Christina Morales. Jetzt bei Matthes und Seitz erschienen in der Übersetzung aus dem Spanischen von Friederike von Kriegern. 230 Seiten kosten 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ein Mädchen steht vor der Schwimmlehrerin. Es bettelt und fragt, darf ich in die Schwimmgruppe der Fortgeschrittenen? Die Lehrerin verneint, bleibt hart und das Mädchen ist verzweifelt. 30 Jahre später ist Heike Geißler erwachsen und stellt sich dem Gefühl in ihrem Essay Verzweiflungen. Heute Abend liest die Autorin daraus in Köln. Was bringt Menschen dazu, ohne Empathie zu agieren? Heike Geißler untersucht private und politische Situationen. Für ihren wachen Blick wurde die Autorin im letzten Jahr mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet. Jurymitglied und Zeitautor Cornelius Pollmer lobt. Geißler verharrt nicht in der Klage.
Auch in der Sprache. Sie schreibt einmal, ich entwische, das ist mein Fortbewegungsmodus. Was für ein schönes Fundstück von Verb, um die eigene Möglichkeit, sich in dieser harten Zeit noch zu bewegen und auch immer mal wieder flüchten zu müssen, auf den Punkt zu bringen.
Heike Geißler.
Darüber freue ich mich. Es ist eines der größten Geschenke, irgendwie Teil dieses großen literarischen Trostprogrammes zu sein, ja.
Verzweiflungen, Lesung und Gespräch mit Heike Geißler. Heute Abend um 19:30, Literaturhaus Köln. 1969 veröffentlicht, löste Portnoys Beschwerden von Philip Roth ein literarisches und gesellschaftliches Erdbeben aus. Eine Arte-Dokumentation wirft einen Blick zurück auf die damalige Rezeption des Kultbuchs und fragt gleichzeitig, kann man heute den Roman noch ohne Unbehagen lesen? Die Vorwürfe Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit. Alex ist ein amerikanischer Jude, der vom Sex besessen ist. Ross legt seine Figur auf die Couch eines Psychotherapeuten. Ein geschickter literarischer Schachzug. Journalistin Claudia Ross Pierpont.
Da gibt es keine Zensur.
Roman, Sex und Satire. Portnoys Beschwerden. Ein Dokumentarfilm von Olivia Mokiewski. Jetzt in der Arte-Mediathek.
Die Arbeit, das Geld, die Familie.
Eine Frau, erfolgreiche Anwältin, beschließt nach 20 Jahren Ehe, ihre Familie zu verlassen. Sie will sich ohne die vertrauten Strukturen erleben. Nur noch schreiben, vielleicht Frauen lieben oder das mit der Liebe einfach lassen. In Love Me Tender. Die Kammerspiele München zeigen die Bühnenfassung des Romans von Constance Dupré. Die Frau zahlt einen hohen Preis. Der Mann entzieht ihr gewaltsam den gemeinsamen Sohn. Starr vor Schmerz wird die Frau zur Kriegerin, stehlt ihren Körper beim täglichen Schwimmen, hat unverbindlichen Sex.
Ich trainiere, um unzerstörbar zu werden. Ich muss mich vergewissern, dass ich es bin.
Ohne ihre Familie taumelt die Frau zwischen einer tiefen inneren Leere und einer nie zuvor gekannten Freiheit. Regisseurin Felicitas Brucker zeigt die Widersprüche in einer expressiven Performance für drei Schauspielerinnen. Love Me Tender, das Theaterstück. Heute Abend um 20 Uhr, Kammerspiele München.
Und das waren Literaturtipps von Regina Voss. Und wir fügen hier noch eine leider triste Meldung an, die uns heute Morgen aus Hongkong erreicht hat, dass dort seit der Übernahme durch China keine Meinungsfreiheit mehr herrscht und die Behörden gegen alles vorgehen, was chinesischer Staatsräson widerspricht. Das weiß inzwischen alle Welt. Im Februar wurde der Zeitungsverleger Jimmy Lai zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Und jetzt hat man den Buchhändler Peng Yatming und drei seiner Mitarbeiterinnen verhaftet. Peng hatte eine Biografie über Jimmy Lai im Sortiment. Dieses Buch und weitere, die wurden direkt in der Buchhandlung beschlagnahmt unter dem Vorwurf von aufrührerischen Absichten. Wo sich Peng und seine Kollegin jetzt befinden, ist unklar. Wir und hoffentlich noch viele Medien werden den Fall auf jeden Fall weiter beobachten.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wo wir jede Woche Lektüre-Tipps von unseren Freundinnen und Freundinnen aus dem bundesweiten Buchhandel einholen. Heute wandeln wir das aber mal ein bisschen ab, weil Franz Brandmeier bei uns im Studio ist, einer der Geschäftsführer von der Buchhandlung Prinz Eisenherz in Berlin. Willkommen, Herr Brandmeier.
Guten Morgen.
Erstmal Gratulation. Ihr Prinz Eisenherz gehört nämlich zu den aktuellen Gewinnern des Deutschen Buchhandlungspreises. Das ist immer etwas Besonderes. In diesem Jahr war es aber nochmal anders. Wie viele Kundinnen und Kunden haben gratuliert, trotz allem?
Die meisten gratulieren ohne das Wissen. Es haben viele gratuliert, es kommen tatsächlich viele vorbei. Wir haben wenig negative Nachrichten, also wenig, nur eine einzige negative E-Mail bekommen. Ich wollte aber eigentlich von vornherein sagen, dass wir uns freuen. Wir wollen dahin kommen, dass wir uns freuen, weil dieser Preis ist ja wirklich etwas sehr Außergewöhnliches.
Auf jeden Fall. Ich meine, da war so viel Staatspolitik, war selten bei diesem Preis wie dieses Jahr, ne? Die Affäre war und ist ja Deutschland ist eigentlich immer noch deutschlandweit ein Riesenthema. Ich meine, das haben auch viele Menschen mitbekommen, die sich sonst gar nicht für Bücher interessieren. Der Staatsminister Wolfram Reimer hat drei Buchhandlungen von der Kandidatenliste gestrichen. Nach immer noch nebulösen Hinweisen vom Verfassungsschutz. Ich meine, war die Freude dann bei Ihnen auch so ein bisschen gemischt? Weil die Sache war ja schon, ja, für alle, glaube ich, in der Branche ein großes Thema.
Die Freude ist immer noch gemischt, aber das ist das, was mich inzwischen auch wirklich nervt, weil der Ärger ist da natürlich. Also das, was er gemacht hat mit dem, was Sie sagen, mit den nebulösen Vorwürfen, mit irgendwie, ich schließe sie aus, aber ich sage nicht, was sie denn Schlimmes getan haben sollen. Das ärgert. Wir waren wirklich zwei Wochen lang mit ganz vielen anderen Buchhandlungen damit beschäftigt, zu gucken, nein, wie reagieren wir, was machen wir? Es gibt, wir haben alle einbezahlt für diese Buchhandlung, damit sie eben doch ein Preisgeld bekommen. Wir haben versucht, irgendwie in Online-Meetings uns kurz zu schließen, wie reagieren wir bei der Vergabe? Dann hat er die Vergabe abgesagt. Jetzt stehe ich hier und ich will mich wirklich freuen, weil das ist etwas Herausragendes, dass wir eine queere Buchhandlung einen Preis bekommen als beste Buchhandlung Deutschlands. Und es geht total unter, weil alle nur über Weimar reden wollen.
Wie war das, war dann eigentlich, gab es überhaupt eine Verleihung in dem Sinne? Oder,
nein, das gab gar nichts.
Einfach das Geld überwiesen.
Das Geld ist auch noch nicht überwiesen, aber es kam eine Urkunde, die aussieht wie die anderen Urkunden, die wir vorher auch schon mal bekommen haben. Wie gesagt, diese Preisverleihung wurde abgesagt, damit es eben auch genommen, die Ehre, die einem zuteil wird. Ich wiederhole mich jetzt nochmal, es geht ständig um Weimar. Es soll eigentlich um die Buchhandlung gehen, nicht nur um uns, sondern um alle Buchhandlungen, die prämiert werden.
Nun ist ja in der ganzen öffentlichen Kontroverse der gesamte Preis ja so ein bisschen geschleift worden. Ne? Die Branche spricht von Vetternwirtschaft, Intransparenz, die Jury steht in der Kritik und es heißt ja doch immer, dass der Preis ja eigentlich nur so eine Art Feigenblatt sei. Eigentlich müsste es eine generelle, strukturelle Förderung für alle Buchhandlungen geben. Wie sehen Sie das, Herr Brandmeier? Wie nehmen Sie das wahr?
Ich will kurz mal erzählen. Ich war 2019 das erste Mal bei einer Preisverleihung in Rostock und ich wusste vorher nicht, wie das abläuft. Ich sehe auch, dass wir haben den Preis bekommen, da bekommt man 7.000 Euro. Das war damals noch ein bisschen mehr Geld als heute. Heute könnte man sagen, 7.000 Euro für eine prämierte Buchhandlung ist verdammt wenig Geld. Damit kann man irgendwie zwei Monatsmieten bezahlen. Aber was ich wahrgenommen habe, ist die Verbundenheit der Kollegin miteinander. Es ist die Freude, die andere Buchhandlungen dafür da aufbringen, wenn Buchhandlungen geehrt werden. Dieser Preis hat eine enorme Bedeutung intern, weil er, wenn ich es mal drastisch sagen will, die meisten Buchhändlerinnen, die ich kenne, leben sehr prekär. Also sie machen diese kleinen Buchhandlungen, weil ihnen das unglaublich wichtig ist, so wie wir das auch tun, bekommen aber, also haben damit kaum monetären Erfolg oder gar keinen. Und diese Anerkennung, eine Anerkennung zu bekommen vom Staat, bedeutet dann was. Das hätte ich selbst nie gedacht. Und auch das ist genommen. Also auch diese Anerkennung in Form einer öffentlichen Auszeichnung hat nicht stattgefunden.
Nun hat aber Ihre Buchhandlung schon ein weithin verbreitetes, großes Renommee. Prinz Eisenherz ist in Berlin eine Marke. Als queere Buchhandlung seit 1978 gibt es das Geschäft und Sie sind seit über 30 Jahren, Herr Brandmeier, dabei. Wie würden Sie Ihr Geschäft jemandem mal vorstellen, der es nur so mal gehört hat, also aus Freiburg oder Passau oder Wanne-Eickel oder aus dem hohen Norden? Was ist Prinz Eisenherz?
Wir nennen uns ja seit über 20 Jahren nach außen hin, es steht auch in der Front, nur noch Eisenherz. Das hat die.
Oh, das habe ich.
Nein, aber nein, das kann man, das wissen auch nicht alle. Also die offizielle Firmenbezeichnung ist weiterhin Prinz Eisenherz Buchladen GmbH. Aber wir haben vor über 20 Jahren, als wir uns geöffnet hatten, wir waren bis 2004 ein schwuler Buchladen. Gegründet als schwuler Buchladen. Es gab damals Frauenbuchhandlungen. Lilith war noch, als wir in Charlottenburg den Standort hatten, um die Ecke. Als der letzte Frauenbuchladen in Berlin zumachte, haben wir beschlossen, dass wir jetzt auch ein lesbisches Sortiment übernehmen, dass Frauen bei uns arbeiten. Und wir haben in so einer Idee von, wir wollen das ganz richtig machen, diesen für uns männlich klingenden Prinzen weggelassen. Das hat am Ende überhaupt niemand interessiert. Und jetzt sind wir irgendwie die meisten sagen Eisenherz, man geht zu Eisenherz, oder die Menschen sagen, sie gehen zu den Prinzen oder inzwischen zu den Prinzessinnen. Das ist irgendwie, inzwischen ist es gar nicht mehr wichtig. Was ich sagen würde zu den Menschen, die uns nicht kennen, eigentlich sind wir eine Fachbuchhandlung zum Thema Homosexualität.
Ich fand den Prinzen immer irgendwie schick, ja. So. Ne? Ich meine, als der Laden gegründet wurde, hat das Wort queer noch niemand in den Mund genommen in diesem Fall. Wie würden Sie denn sagen, hat sich dieses Profil jetzt so in den letzten vielleicht 10 Jahren, sie hat doch nochmal stark verändert, oder?
Es hat sich verändert, ich glaube zum einen, also wir haben uns verändert, wir haben gemerkt von, also wenn ich es immer so flapsig formuliere, von schwul über lesbisch zu queer, das war nicht etwas, was wir gemacht haben, weil man musste, sondern das war unsere Entwicklung. Also wir haben intern, weil wir, so wie wir arbeiten, in dem Team, in dem wir arbeiten, was sich verändert hat, kamen immer mehr nicht nur schwule Menschen dazu, sondern war eine lesbische Frau, dann war ein Transmann dabei. Und unser Denken hat sich verändert und dadurch hat sich auch der Laden verändert. Also queer heißt für mich heute, wir sind nach vielen Seiten offen. Also wir haben schon einen hohen Anteil an schwulen Männern, die bei uns einkaufen, weil es da die größte Tradition gibt und weil unglaublich viele schwule Männer ihre Geschichte mit uns teilen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir lange nicht so richtig wahrgenommen haben, dass wir sind nicht nur wirklich eine gute Buchhandlung, sondern wir sind für ganz viele Menschen, haben wir eine enorme Bedeutung in ihrem Lebenslauf. Und das ändert sich jetzt auch ein bisschen bei anderen Menschen. Also, dass es nicht nur schwule Männer sind, sondern dass der Laden hat sich geöffnet und es kommen immer mehr, es kommen jetzt auch viele sehr, sehr junge Menschen, die diesen Ort auch zu schätzen lernen.
Ich meine, das ist auch schon ein Anlaufpunkt, ne? Da in der Berliner Moststraße und ja. Sie machen auch viele Veranstaltungen. Das ist ein Treffpunkt auch geworden, wo man ja sich begegnet.
Das war ja das Ziel. Wir kümmern uns ab und zu selbst um unsere Geschichte, weil wir immer wieder gefragt werden. Als der Laden 1978 gegründet wurde von 4 jungen Männern, die zum Teil noch zum Großteil studierten, da war die Idee Buchladen ja gar nicht die, wie wir sie heute haben. Weil es gab kaum zu dem Zeitpunkt wirklich schwule Bücher, sondern das war die Idee von, an welchem Ort, was könnten wir für einen Ort schaffen, an dem sich schwule Männer begegnen können und diskutieren können.
Und das war natürlich auch noch die gute alte analoge Zeit. Ich meine, wenn man jetzt auf Ihre Website guckt, das ist prachtvoll, opulent. Ja. Und da sieht man viele, viele, viele Bücher. Herr Brandmeier, wir lassen Sie natürlich jetzt nicht gehen hier aus dem Studio, ohne dass Sie uns wenigstens ein Buch oder vielleicht schaffen wir sogar zwei ans Herz legen. Was haben Sie denn mitgebracht?
Ich habe zum einen mitgebracht den Roman Hundesohn von Ozan Zakaria Keskinkilic. Deswegen, weil das für mich in dem letzten halben Jahr das beste Buch war, das ich gelesen habe, weil das auch tatsächlich, was es noch nie ein Buch geschafft hat, bei uns, wir haben so eine interne Bestsellerliste seit 6 Monaten auf Platz 1 ist. Mhm. Es geht um einen jungen deutschen, schwulen oder queeren Mann, der türkische und arabische Wurzeln auch hat, der von Hasan träumt, einem früheren Jugendfreund in der Türkei, weil er immer in den Sommerferien bei seinem Großvater war. Und erzählt so die Tage. Das beginnt damit, sagt, in 9 Tagen sehe ich Hasan wieder. Gleichzeitig lebt er aber in Berlin und hat sehr viele Grinder-Dates. Also er ist irgendwie dauernd unterwegs und trifft sich mit anderen Männern. Und das ist sehr verwoben. Und auch, weshalb mir das Buch so gut gefällt, ist, dass er schafft, das mit seiner Sprache, neue Sprache zu erfinden. Ich liebe Menschen, die nicht nur mit deutscher Sprache aufwachsen, sondern in dem Fall auch mit 2 anderen, die deutsche Sprache so verändern, dass ich manchmal, ich lese einen Satz und denke, kann man das so sagen? Und das kann man und das klingt sogar viel besser als das, was ich kenne.
Hundesohn, der Titel, ich habe den Namen vom Autor oder von der Autorin nicht verstanden.
Ozan Zakaria Keskinkilic.
Mhm, das ist ein
türkischer
Autor. Okay, haben wir noch einen zweiten?
Ich habe noch ein Buch, das ich gerade erst angefangen habe. Also ich kann dazu inhaltlich gar nicht sagen, aber ich sage warum. Simon Chevrier, Foto auf Anfrage. Das ist bei Albino erschienen, einem tatsächlich noch schwulen Verlag. Und mir gefällt das Foto, weil es ist ein Foto von Peter Hutscher vorne drauf. Es geht auch um dieses Foto von Peter Hutscher. Das ist der eine Grund, weshalb ich das Buch sofort lesen wollte, weil ich den Eindruck habe, den kennt heute niemand mehr, obwohl es gerade eine Ausstellung jetzt
ist. Ja, helfen Sie mir auf die Sprünge. Ich bin ja auch gerade nicht.
Ist auch einer dieser wunderbaren Menschen, die an AIDS verstorben sind. Und es ist ein Vorwort, also es gibt ja immer diese Zitate oft bei Romanen. Und da ist ein Zitat von Denis Belloc, einfach auch ein französischer Autor, den auch niemand mehr kennt, den ich auch sehr, sehr wunderbar finde.
Empfehlung von Franz Brandmeier, Entschuldigung, von der frisch preisgekrönten Buchhandlung Prinz Eisenherz in Berlin. Ich danke für Ihren Besuch. Alles Gute Ihnen und den Mitarbeitern. Wir hören uns bestimmt wieder und genießen Sie diesen Preis. Und ja, nächstes Jahr ist vielleicht wieder auch ein bisschen mehr Ruhe im Karton.
Danke.